Lasst uns noch einmal gemeinsam beten. O großer Gott und Vater, danke, dass wir uns jetzt mit deinem Wort beschäftigen dürfen. Es ist so ein großartiges Geschenk, dass du uns dein Wort schenkst, dass du uns so viel überliefert hast von all dem, was du den Propheten geoffenbart hast, was der Herr uns gesagt hat und das auch die Apostel weitergegeben haben an die Gemeinden. Danke, dass wir heute aus diesem Reichtum schöpfen dürfen, und bitte öffne unsere Herzen, dass wir das aufnehmen. Öffne bitte unseren Verstand, dass wir das verstehen. Und gib mir bitte die richtigen Worte, die richtigen Gedanken und Ideen, dein Wort auszulegen und weiterzugeben, nicht mit eigenen Ideen, sondern so, wie du es gemeint hast und so, wie du es möchtest. Wir befehlen uns dir und deiner Gnade an. Amen. Heute geht es weiter im Korintherbrief, also Anschluss an das letzte Mal. Und ich habe die Predigt überschrieben mit der Überschrift Ausschluss vom Reich Gottes. Paulus schreibt wieder einmal einen Katalog. Katalog hatten wir ja schon mal im Kapitel 5 und heute geht es um einen ganz ähnlichen Katalog im Kapitel 6, wo er beschreibt, wer vom Reich Gottes ausgeschlossen ist, welche Menschen das Reich Gottes nicht erben werden. Der Katalog ist auch ganz ähnlich zu dem, den wir schon mal betrachtet haben, aber dazu später mehr. Der Text steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Die Verse 8 bis 11. 1. Korinther 6, 8 bis 11. Aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt, und das Brüdern gegenüber. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden, durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Soweit der Bibeltext. Der steht natürlich in einem Kontext. Deshalb machen wir einen kurzen Rückblick zu dem, was direkt davor steht. Als Schlüsselvers können wir eigentlich sagen, haben wir den Vers 7. Na, Computer, da ist er. Den Vers 7 in dem gleichen Kapitel, der das Ganze gut zusammenfasst. Da heißt es: Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Das war so der Kontext, in den Paulus reinspricht. Gegenstand dessen war, dass die Christen vor weltlichen Gerichten ihre Rechtshändel verhandelt haben. Und Paulus sagt, das geht gar nicht. Es schadet dem Ansehen der Gemeinde. Und außerdem können Ungerechte ja nun nicht recht sprechen über die Rechtssachen der Heiligen, weil sie da gar nicht für qualifiziert sind. Damit haben wir uns das letzte Mal beschäftigt und das ist der Kontext, in dem Paulus jetzt dann sagt, ihr tut im Gegensatz dazu Unrecht und übervorteilt Brüder. Und das ist dann der Einstieg in den nächsten Text gegen die Brüder. Da geht es um den Egoismus, den offensichtlich die Korinther hier hatten und den Paulus scharf kritisiert. Sie tun Unrecht, heißt es in dem Vers 8. Das ist gesellschaftlich, sittlich falsches Verhalten. Also etwas, was man nicht tut, vielleicht gar nicht unbedingt erst einmal direkt zurückzuführen auf einen konkreten Bibelabschnitt. Unrecht tun ist erstmal das, was man normalerweise so nicht tut. Aber letzten Endes ist es natürlich gegen Gottes Urteil, denn auch die sittlichen und moralischen Grundsätze leiten sich davon ja ab und wir sollen natürlich die Geschwister lieben, das war den Korinthern auch klar, und nicht aus egoistischen Motiven den eigenen Vorteil suchen. Ja, aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt, schreibt Paulus in Vers 8 weiter. Übervorteilen ist ja so ein etwas älteres Wort, da muss ich selber erstmal überlegen, was bedeutet das denn eigentlich? Hab dann nachgeschlagen. Das ist ein unbemerktes Benachteiligen von anderen, um daraus einen eigenen Vorteil zu bekommen. Übervorteilen, ne? Also man benachteiligt einen anderen unbemerkt, der kriegt das gar nicht mit und holt sich dafür selber einen eigenen Vorteil. Und das ist natürlich, klar, typisch egoistisch, auch ein Stück weit typisch Mensch, aber wir Menschen sind ja nun mal von Natur Egoisten. Und das wirft Paulus hier den Korinthern vor. Ihr tut Unrecht und übervorteilt. Ja, und das soll man ja nun allgemein schon nicht tun. Gar niemandem gegenüber. Aber hier sagt Paulus dann, ihr tut es auch noch Brüdern. Oder ich denke, wir können hier auch das erweitern auf Geschwistern gegenüber. Also innerhalb der Gemeinde. Das geht ja nun wirklich gar nicht. Das ist ja dann eigentlich sogar doppelt schlimm. Man schon eh etwas tut, was man nicht tun sollte und dann auch noch den Geschwistern gegenüber. Ist also eine Form der Lieblosigkeit. Soweit so klar. Und Paulus vertieft dieses Thema nun mit einer rhetorischen Frage. Dafür ist er ja nun bekannt, das macht er gerne, rhetorische Fragen stellen. Oder wisst ihr nicht, also in den Versen 9 und 10 heißt es, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher noch Lustknaben, noch Knabenschänder noch Diebe, noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Oder wisst ihr nicht? Die Korinther sollten es wissen, hätten es wissen sollen. Wussten es wahrscheinlich auch und wir genauso. Auch wir sollten es wissen. Ungerechte kommen nicht in das Reich Gottes. Das ist ja erstmal die Frage, was sind hier diese Ungerechten? Dieses Wort ist schon einmal uns begegnet im selben Kapitel, im Vers 1. Da ging es darum, dass die Korinther Rechtshändel oder Rechtssachen miteinander hatten und das Verhandeln und da Streiten vor den Ungerechten. Das war die Kritik. Das ist also der gleiche Begriff. 1. Korinther 6, Vers 1. Bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit einem anderen hat, über sich vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Also offensichtlich sind hier Ungläubige gemeint mit den Ungerechten. Menschen, die nicht zum Herrn Jesus gehören. Und das Reich Gottes erben, das bedeutet ja eigentlich hineinkommen. Also die werden das Reich Gottes nicht erben, schreibt hier Paulus. Erbschaft ist ja normalerweise, wenn man irgendwie eine Immobilie kriegt, weil die Vorfahren dann irgendwann das irdische Leben beenden. Aber hier ist etwas anderes gemeint mit diesem Begriff. Wir lesen dazu zum Beispiel eine ähnliche Formulierung im Römerbrief, Kapitel 8. Ich lese mal Verse 16 und 17. Dort heißt es, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Also das Reich Gottes erben bedeutet, eben in das Reich Gottes hineinzukommen. Und wir wissen von dem, was Jesus gelehrt hat, das Reich Gottes, das fängt schon hier an. Das ist nicht nur zukünftig. Das reicht aber bis in die Zukunft, ja bis in die Ewigkeit. Und jetzt sagt Paulus noch, dass die Korinther und auch wir uns nicht irren sollen. Wir sollen also keine falsche Annahme treffen. Irrt euch nicht. Es gibt kein Leben als Christ ohne Veränderung, ohne das, was man Heiligung nennt. Leben als Christ ohne Veränderung kann eigentlich gar nicht sein. Wir lesen dazu zum Beispiel im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 14, jagt dem Frieden mit jedermann und der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und nun kommt ein Lasterkatalog von ganz vielen Sachen, die eben charakterisierende Eigenschaften von solchen Leuten sind, die eben nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Das war durchaus üblich, solche Lasterkataloge sowohl im Heidnischen als auch im Jüdischen zu gebrauchen. Also insofern war das vielleicht den Korinthern schon bekannt, dass es so etwas gibt. Ja, und wir wissen außerdem, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber schauen wir uns mal konkret an, welche Sünden hier eigentlich genannt werden und was das bedeutet. Ich bin da jetzt zweimal durchgegangen, habe das zweimal vorgelesen, aber ich glaube noch nicht, dass das gereicht hat, um sich das eben schnell zu merken. Das ist ja doch eine relativ lange Liste. Unzüchtige. Die ersten sind Unzüchtige. Unzucht ist ein anderer Begriff für Hurerei, Prostitution und sonstige sexuelle Unmoral. Auch voreheliche Sexualität. Eigentlich ist das so eine Art Oberbegriff, der alles Mögliche, was sexuell unmoralisch ist, einschließt. Aber wir kommen gleich auch noch auf andere Begriffe, die auch Sexualität kritisieren oder einschränken. Also insofern gehen wir hier jetzt erstmal davon aus, dass das allgemein voreheliche Sexualität ist, die hier mit Unzucht bezeichnet wird. Und insbesondere Prostitution, Hurerei. Das ist also auf jeden Fall die engere Bedeutung dieses Begriffs. Götzendiener. Das sind Menschen, die Bilder oder fremde Götter anbeten. Also vielleicht auch solche, die Sternbilder anbeten oder irgendwelche heilenden Halbedelsteine, die man sich um den Hals hängt oder vielleicht auch Buddha als einen anderen Gott. Buddhismus ist, glaube ich, so von den Fremdreligionen neben dem Islam das, was hier so am meisten in der westlichen Welt vertreten ist. Das ist nur meine gefühlte Einschätzung, ich habe da keine Statistiken drüber gesehen. Ehebrecher. Also sexueller Kontakt neben der Ehe. Leute, die verheiratet sind und sich eine sexuelle Beziehung mit jemandem anders suchen oder auch Leute, die nicht verheiratet sind und eine sexuelle Beziehung suchen mit jemandem, der verheiratet ist. Der nächste Begriff ist Lustknaben oder einige Übersetzungen übersetzen das auch mit Weichlinge. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Weichling heißt jetzt nicht jemand, der irgendwie, keine Ahnung, kein harter Hund ist oder so, sondern das ist ein Begriff, der verwendet wurde für Männer, die sich sexuell penetrieren lassen, also die in der Homosexualität sozusagen den passiven Part einnehmen, daher Weichlinge. Und der nächste Begriff, Knabenschänder, ist sozusagen der aktive Begriff dazu, Männer, die Jungen und Männer sexuell penetrieren, insbesondere aber auch Jungen, da ist also auch die Päderasie mit gemeint. Also mit der Homosexualität ist ja ein schwieriges Thema, auch ein großes Thema. Deswegen müssen wir da, glaube ich, einen kleinen Exkurs machen, um auch so ein bisschen zu verstehen, wie das in der sogenannten christlichen Welt heute hier bei uns so aufgefasst wird. In 2015 habe ich ein interessantes Zitat gefunden, also aus 2015 vom Hamburger Erzbischof Stefan Hesse oder Hese. Unter evangelisch.de war das veröffentlicht. Der Hamburger Erzbischof Stefan Hese ruft seine Kirche zu einer liberaleren Sexualmoral auf, heißt es dort. Die katholische Kirche könne sich den Realitäten des Lebens nicht mehr verschließen, sagte der 48-jährige Theologe dem Kölner Stadtanzeiger in der Samstagsausgabe. Er sagt weiter, wir müssen auf die Vielfalt der Lebensformen schauen, die nun einmal da sind. Zitat Ende. Und dazu gehörten auch gleichgeschlechtliche Paare. Wie kommt er jetzt als Theologe zu einer solchen Aussage? Das ist ja doch ein bisschen merkwürdig. Aber die Theologen beschäftigen sich ja nun auch mit den Texten, die eigentlich Grundlage ihrer Lehre und ihrer Forschung sein sollten, nämlich mit der Bibel. Und die damalige Situation ist eben ein bisschen anders gewesen, als sie heute bei uns ist. In Wikipedia heißt es dazu, es ging einerseits um Sexualbeziehungen zwischen freien Römern und Sklaven, also um ein deutliches rechtliches und gesellschaftliches Machtgefälle zwischen den Beteiligten. Andererseits waren diese Kontakte oftmals im Rahmen gleichgeschlechtlicher Prostitution eingebunden. Im Osten des Imperium Romanum zudem möglicherweise auch noch verbunden mit dem Phänomen der kultischen Prostitution im Rahmen polytheistischer Gepflogenheiten, also irgendwelche religiösen Vermischungen. Also das Entscheidende ist aber, es gab ein Machtgefälle und das wird ja hier auch bei diesen beiden Begriffen deutlich. Bei den Lustknaben, das sind eben sozusagen diejenigen, die unten stehen im Machtgefälle, und bei den Knabenschändern, das sind die, die oben stehen. Und weiter heißt es dann in Wikipedia, deswegen würden sich die Bibelstellen, die sich mit Homosexualität beschäftigen, auf heutige Situation eben angeblich nicht übertragen lassen. Denn heute ist das ja eine Beziehung zwischen zwei gleichaltrigen Männern auf Augenhöhe, die sich begegnen und freiwillig diese Beziehung eingehen. Das wäre ja etwas ganz anderes. Und das habe es ja damals auch gar nicht gegeben. Dazu ein Zitat von Christa Spilling-Nöker aus dem Buch »Wir lassen dich nicht, du segnest uns denn«, interessante Überschrift, vom Jahr 2006 auf der Seite 51. Da heißt es, Zitat, »Die Auseinandersetzung mit den einschlägigen biblischen Aussagen zur Homosexualität unter Berücksichtigung ihres Kontextes und ihres sozialgeschichtlichen Hintergrundes hat zu dem Ergebnis geführt, dass in der Bibel nur ganz bestimmte Formen von homosexuellem Verhalten abgelehnt werden, und zwar homosexuelle Vergewaltigung, kultische Homosexualität, kultische Prostitution, Päderasie, also mit Kindern, und pervertierte Heterosexualität. Von daher kann eine generelle Ablehnung oder gar Verurteilung praktizierter Homosexualität aus dem biblischen Befund nicht erschlossen werden. Zitat Ende. Soweit Christa Spilling-Nöker. Auch zitiert nach der Wikipedia. Interessant ist hier, dass Paulus völlig verzichtet auf irgendwelche weiteren Erläuterungen. Er erklärt das also nicht. Offensichtlich ist er davon ausgegangen, dass die Korinther, wenn sie das lesen, sehr wohl verstehen, was gemeint ist und es keiner weiteren Erläuterung in irgendeiner Art und Weise Bedarf und insbesondere auch jetzt keine Einschränkung oder Erweiterung der Begriffe. Und auch da lässt sich ja etwas von ableiten, denn die Assoziation ist natürlich naheliegenderweise eigentlich viel eher das Alte Testament, wenn es um solche Themen geht, wo Paulus sich ja auskannte, und wenn er jetzt hätte einen Unterschied machen wollen zum Alten Testament, das wahrscheinlich erwähnt hätte. Also insofern, auch wieder zitiert nach der Wikipedia, heißt es dort weiter, Paulus nennt die Worte im Rahmen eines Lasterkatalog, setzt also voraus, dass das Verhalten dieser beiden Personentypen seinen Adressaten, also den Korinthern, ebenso bekannt war wie die übrigen Laster und nicht erläutert werden musste. Daher nehmen viele Exegeten an, dass er auf Levitikus 18, Vers 23 anspielte, wo der Analverkehr zwischen Männern im Hebräischen als Liegen eines Männlichen wie mit einer Frau umschrieben wird. Arsenokoitis wird auf aktiv penetrierende und Malakoi auf sich penetrieren lassende Männer bezogen. Das sind diese beiden Begriffe, die hier übersetzt sind. Also Malakoi sind die Lustknaben und die Arsenokoitis, das sind die Knabenschänder. Das halte ich doch für sehr wahrscheinlicher. Allerdings stimmt die Fundstelle nicht. Das ist Levitikus 18, 22. Ich habe das dann auf Wikipedia auch korrigiert. Aber ich glaube, das ist noch nicht veröffentlicht. Da heißt es dann, und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt. Ein Greuel ist es. Also ich denke, wir können das hier durchaus so weit fassen, sollten uns aber vielleicht dessen bewusst sein, dass es andere Leute gibt, die diese Texte auch lesen und versuchen da etwas anderes rein zu interpretieren. Ich denke schon, dass es hier um Homosexualität in jeder Form geht und nicht nur um die spezielle kultische oder irgendeine zwischen Sklaven und Freien. Dann sind die Diebe aufgezählt. Diebstahl ist ja das heimliche Stehlen, also das Stehlen ohne Gewaltanwendung oder Androhung von Gewalt. Das ist griechisch kleptai hier im Plural oder kleptes im Singular. Klingt so ein bisschen an bei der Kleptomanie. Das sind die Leute, so nennen wir die, die zwanghaft stehlen müssen. Im gleichen Kontext ist von den Habsüchtigen die Rede. Also Habsucht, Raffgierde vielleicht mit anderen Worten oder ein überzogenes Streben nach Besitz. Die Trunkenbolde, Alkoholiker, Trinker, die Lästerer. Lästerer sind solche, die den Ruf eines anderen schädigen durch verunglimpfende und missbräuchliche Beleidigung. Und Räuber werden hier noch aufgezählt. Räuber ist dann der Diebstahl mit Gewaltanwendung oder Gewaltandrohung, der Raub. Irrt euch nicht, sagt Paulus, solche werden das Reich Gottes nicht erben. Diese Laster waren zum Teil schon Bestandteil des Katalogs aus Kapitel 5, wo es um den Gemeindeausschluss ging, wo Paulus ja auch aufgezählt hat, wen man aus der Gemeinde ausschließen sollte. Und zwar sind das Unzucht, Götzendienst, Habsucht, Trunksucht, Lästerung und Raub. Das sind also die, die damit aufgezählt werden in dem Kapitel 5 als Ursachen, um einen Menschen aus der Gemeinde auszuschließen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Unzucht so ein Oberbegriff ist, auch für die sexuelle Verfehlung, dann müsste man eigentlich die drei Ehebruch, Lustknaben und Knabenschänder noch mit dazu nehmen. Und dann bleibt eigentlich nur noch der Dieb, der hier in dieser Liste genannt wird und in der Gemeindeausschlussliste fehlt, denn Raub ist ja schon nochmal eine Stufe heftiger als Diebstahl. Interessant, diese Parallele. Das alles waren die Korinther gewesen, heißt es dann weiter. Und das alles seid auch ihr vielleicht gewesen. Einige kenne ich nicht so gut, um das beurteilen zu können. Aber ja, jetzt kommt das große Aber. Das wird leider nur in der Elberfelder Übersetzung so richtig schön deutlich, weil da dieses dreifache Aber aus dem Griechischen ins Deutsche übernommen wurde, obwohl das dann natürlich ein bisschen holprig klingt. Die meisten anderen Übersetzungen glätten das so ein bisschen, da steht das Aber nur einmal am Anfang. Im Vers 11: Und das sind manche von euch gewesen, schreibt Paulus hier, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Dreimal aber, und er spricht hier von ihr seid, also Vergangenheit. Das ist passiert. Nicht ihr müsst abgewaschen werden. Den ersten Begriff, den er benutzt, von dem, was passiert ist, ist dieses Abgewaschen. Bedeutet natürlich, dass die Sünden verschwunden sind, dass man die losgeworden ist, aber es geht auch auf die Taufe natürlich ein. Abgewaschen, die Sünden werden im Innen der Taufe abgewaschen. Dem Paulus wird gesagt, als er sich taufen lassen soll von dem Hananias, geh nun hin und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Also da wird auch diese Formulierung dem Paulus gegenüber das erste Mal benutzt, kurz vor seiner Taufe. Das wird ihm sicherlich prägend begleitet haben, bis hin, dass er das hier in den Korintherbrief geschrieben hat. Aber ihr seid geheiligt. Auch das ist bereits passiert bei den Korinthern. Die Anrede, mit denen Paulus die Korinther anspricht, am Anfang des Briefes, ist ja Heilige Gottes. Hatten wir uns damals angeguckt. Oder wir haben im Hebräerbrief schon über die Heiligung gehört. In Hebräer 12, Vers 14 habe ich eben schon gelesen, den Vers. Und aber ihr seid gerechtfertigt. Ist auch so ein Begriff, den man heute nicht mehr ganz so oft in der natürlichen Sprache findet. Gerechtfertigt bedeutet ja gerecht gesprochen, trotz oder obwohl wir gesündigt haben. Eigentlich würde man sagen, gerechterweise müssten wir ja verurteilt werden. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Trotzdem gerechtfertigt zu sein, trotzdem gerecht gesprochen zu sein, und zwar aufgrund des Glaubens, weil der Herr stellvertretend für uns die Strafe bezahlt hat zu unserem Frieden, das ist gerechtfertigt zu sein. Im Römer Kapitel 6, Verse 1 bis 3 heißt es dazu: Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Und hier wird deutlich, dass Heiligung ein Ausdruck der Rettung ist und nicht umgekehrt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, ein Schlüssel hier zum Verständnis des Textes. Es geht eben jetzt nicht darum, dass Paulus sagt, so, jetzt haben wir einen Katalog, du musst dies tun, das tun, jenes tun, damit du gerettet wirst. Also das ist nicht die Reihenfolge, sondern Heiligung ist hier ein Ausdruck der Rettung, weil wir gerettet sind. Wirkt der Geist in uns und tut sein Werk, und zwar in jedem Heiligen. Mit dem Ziel, dass wir nicht mehr leben wie diejenigen, die Gott nicht kennen, sondern dass sich das Leben verändert, dass wir anders leben. Es ist ein Privileg, dass wir das überhaupt können. Im 1. Thessalonicher Brief heißt es im Kapitel 4 in den Versen 3 bis 8: Denn dies ist Gottes Wille eure Heiligung. Dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Nicht in Leidenschaft der Begierde, wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache übervorteile. Aha, da haben wir wieder die Übervorteilung, ne? Schreibt Paulus das Gleiche, also offensichtlich auch an die Thessalonicher. Weil der Herr Rächer ist über dies alles. Wie wir euch auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Gott verwerfen? Gott bewahre, das sei ferne. Wenn aber nun doch, wenn du aber nun doch gestohlen hast oder Ehebruch begangen hast oder doch irgendetwas getan hast, was Paulus hier aufzählt, wo er sagt, dass die nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Die Ehebrecher, die Diebe. Vom chinesischen Philosophen Konfuzius ist das bekannte Zitat überliefert: Ruhm liegt nicht darin, niemals zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen, wenn wir gescheitert sind. Nun war Konfuzius kein Christ, der war ja nicht mal Jude. Und Ruhm, da haben wir bei Paulus auch schon was drüber geschrieben. Wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Oft ist es ja so, wenn die Weltmenschen irgendeine Weisheit sagen, dann treffen sie entweder ganz knapp am Ziel vorbei oder aber sagen eigentlich genau das Gegenteil von dem, was richtig wäre. Ich glaube, hier ist das so. Ich glaube, genau das Gegenteil ist für uns richtig. Ich möchte es einmal so formulieren. Das Heil liegt nicht darin, niemals aufzustehen gegen Gott und gegen sein Gebot, sondern jedes Mal wieder niederzufallen, und zwar vor Gott, auf deine Knie, wenn wir gescheitert sind, wenn du gesündigt hast. Das Heil liegt nicht darin, niemals aufzustehen, sondern jedes Mal wieder niederzufallen, wenn wir gescheitert sind. Und damit ist eben gemeint, umzukehren und Buße zu tun und die Sünde vor Gott zu bekennen. Und wir wissen aus 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und in 1. Johannes 2, Vers 1 heißt es weiter, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und auch beim Gemeindeausschluss im Kapitel 5 mit dem Lasterkatalog ging es ja zum einen darum, das Ansehen der Gemeinde zu bewahren, aber zum anderen immer wieder darum, da haben wir uns auch mit beschäftigt, dass die Leute zur Buße kommen. Nicht, dass sie verschwinden, sondern dass sie zur Buße, zur Umkehr kommen. Umkehren und einmal mehr niederfallen, als sie aufgestanden sind, vor Gott auf die Knie und um Vergebung bitten. Paulus nochmal zu Wort kommen lassen. Im Kolosser 2, Vers 14 und 15 heißt es, er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn ans Kreuz geheftet hat. Die Fürsten und Gewalten hat er entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. Durch Christus hat Gott über sie triumphiert. Ja, wenn doch, dann ist es wichtig, dass wir umkehren. Auch die Korinther sind ja alle solche gewesen. Diebe, Räuber, Ehebrecher, Unzüchtige, Habsüchtige. Alles das sind die Korinther gewesen, aber sie sind abgewaschen, gerechtfertigt und müssen nicht mehr bleiben in all diesen Dingen. Wo uns nun die Sünde vergeben ist, wie sollen wir noch in ihr leben? Sollen wir Gott verwerfen, wenn wir seine Gebote und seine Chancen, die er uns gibt, verwerfen? Das sei ferne. Fürchten wir uns nun, heißt es in Hebräer 4, Vers 1, fürchten wir uns nun, dass nicht etwa da die Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Lasst uns Buße tun und zum Herrn umkehren. Lasst uns nach ihm suchen, dass er uns vergibt. Und lasst uns die Sünde lassen, denn wir wissen, dass Sünder keinen Platz haben im Reich Gottes. Aber wir wissen auch, dass wir mit unserer Sünde zum Herrn kommen dürfen und gerechtfertigt werden dürfen, dass er uns unsere Schuld vergibt. Amen.